Beten wir miteinander. Vater im Himmel, bin dir so dankbar dafür, für die Lieder, die wir jetzt gesungen haben, die uns daran erinnern, dass du ein guter Hirte bist, der uns liebt. Herr Jesus, du bist der gute Hirte. Du gibst uns alles, was wir brauchen. Ich möchte so bitten, wir brauchen jetzt deine Worte. Wir leben von jedem Wort, das von deinem Mund ausgeht, nicht nur vom Brot. So lehr du uns jetzt. Herr, bitte so, dass du mir hilfst, über diese schwierigen Worte für heute so zu reden, dass deine Gnade und Liebe rüberkommt. Herr, bitte für uns alle, dass wir deine Stimme jetzt hören. Wir brauchen jetzt ein Wunder. Amen. Letzte Woche haben wir gelesen, dass die Welt sich um Jesus dreht. Wir haben es auch gerade vorhin gesungen. Er ist der Anker in der Zeit. Alles dreht sich um Jesus. Wir haben gelesen letzte Woche im Markus Evangelium Kapitel 9, dass Jesus strahlt wie die Sonne. Er ist Gott. Mose und Elia kommen, um mit ihm ausführlich sich zu unterhalten. Und der Vater selbst nennt ihn seinen geliebten Sohn. Jesus ist wichtiger und größer als alle. Jesus hat die Welt geprägt. Hunderten Millionen hat er Sinn und Erfüllung gegeben. Und Milliarden brauchen ihn. Er hat nämlich den Weg freigemacht zu Gott. Jesus ist der Größte. Ich würde euch Jesus so gern schöner und größer machen in eurer Vorstellung, in eurem Herzen. So groß und schön, dass eure Sehnsucht nach ihm immer weiter wächst. So schön soll Jesus für euch sein, dass der bloße Gedanke an Ersatz für ihn bei euch zu einem Magenflimmern führt. Es soll euch schlecht werden und schwindlig bei der Vorstellung, Jesus für einen gefälschten Gott einzutauschen, für Sex oder für Geld oder für Macht. Jesus soll über alle Maßen wichtig sein für euch. Das wäre schön, wenn ich das könnte. Wenn wir heute hören, wie Jesus vor Sünde und vor Hölle warnt, dann bitte denken wir immer dran, was wir heute schon gehört und gesungen haben. Diese ernsten Worte kommen von jemandem, der ein guter Hirte ist, der für uns stirbt sogar. Er will uns warnen und er will uns bewahren. In unserer Bibelstelle, wir gehen so durchs Markus-Evangelium und heute kommen die Verse 30 bis 50 dann in Kapitel 9 im Markus-Evangelium. Und da sehen wir, dass Jesus für uns stirbt. Wir sehen, dass Jesus uns warnt und wir sehen, dass Jesus uns bewahrt. Zuerst spricht Jesus darüber, dass er für uns stirbt. Ich lese vor die Verse 30 bis 32. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Nicht, weil er im Geheimen eine politische Revolte plant, sondern er wollte jetzt seine Jünger lehren. Denn, steht da weiter, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen, und damit meint er sich selbst, der Sohn des Menschen wird überliefert in die der Menschen Hände. Und sie werden ihn töten und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Das ist die zweite Leidensankündigung. 3 gibt es im Markus-Evangelium. Und Jesus möchte sie eben, seine Jünger, ungestört lehren. Er nimmt sie so auf den Weg, dass er ihnen das jetzt wirklich beibringen kann. Sie haben viel Zeit, mit ihm zu reden und er möchte ihnen das beibringen. Er wird überantwortet. Und das ist so ausgedrückt, dass man weiß als Leser, dass Gott hier am Handeln ist. Was geschehen wird in Jerusalem, in Golgatha, am Kreuz, das ist kein Zufall oder Unfall, das ist Gottes Plan. Warum ist es notwendig, dass Jesus für uns am Kreuz stirbt? Warum ist es notwendig, dass Jesus für uns stirbt? Wir alle Menschen lehnen Gott ab. Wir haben eine Gottesallergie. Wir wollen das nicht, dass jemand Gott ist. Wir hätten vielleicht gern so einen mystischen kleinen Helferlein irgendwo. Oder ab und zu mal Lebenstipps, dass man besser schlafen kann in der Nacht. Aber dass jemand Gott ist über uns, das wollen wir nicht. Wir lehnen Gott ab. Wir wollen selber groß und wichtig sein und dazu müssen wir uns vergleichen mit anderen und dazu müssen wir andere kontrollieren. Und dann machen wir uns und andere damit kaputt. Deswegen ist es so notwendig, dass Jesus für uns stirbt. Aber warum ist es wirksam? Was nutzt uns das, dass einer stirbt? Wer von Gott getrennt so dahin lebt, für den kommt eines Tages ein Gericht. Gott macht keine Kompromisse mit dem Bösen. Und er ist gut und gerecht und deswegen wird er das Böse richten. Und die Konsequenz für uns kann man mit einem Waldbrand vergleichen. Eine gewaltige Feuerwand kommt auf uns zu. Es kommt ein Gericht. Wir können nicht bestehen. Kein Mensch hat es jemals geschafft, außer Jesus, diese Maßstäbe Gottes umzusetzen in seinem Leben. Wenn du in so einem Gebiet bist, wo ein Waldbrand auf dich zukommt und du hast keinen Hubschrauber und kein Auto und kein Fluss und kein Panzer und so, du bist einfach nur du und der Waldbrand kommt, da gibt es nur eine Möglichkeit für dich, dich zu retten. Du musst selber ein Feuer anzünden. Bevor die eigentliche Flammenmauer da ist, musst du genug Erde abgebrannt haben, ein verbranntes Stück Erde haben vor dir, das groß genug ist, dass wenn die eigentliche Flammenmauer kommt, nichts mehr da ist, was dort brennen kann. Und auf diesem verbrutzelten Stück Erde bist du dann sicher. Und Jesus ist für uns dieser fleckenverbrannte Erde, auf dem wir vor dem Gericht sicher sind. Alles ist schon verbrannt. Er ist für uns in die Hölle und in das Gericht gegangen. Bei ihm sind wir deswegen sicher. Darum ist es wirksam, dass einer für uns stirbt. Und warum tut er das? Wie kommt er überhaupt auf die Idee? Wenn du das Evangelium durchliest, was wir getan haben als Gemeinde, dann siehst du, dass Jesus das Böse bekämpft, er hilft, er vergibt, er bringt Frieden und er bringt Ruhe für die Menschen. Er gibt Sicherheit und er gibt Leben. Jesus liebt jeden Menschen. Und deswegen macht er das. Deswegen lässt er sich für uns umbringen. Er liebt jeden Menschen, er liebt sogar mich. Und er liebt sogar dich. Für wen wird es jetzt wirksam? Bei seiner ersten Leidensankündigung gibt es einen ganz interessanten Satz, den man leicht überliest. Die erste Leidensankündigung ist noch in Kapitel 8. Und in Kapitel 8, Vers 33, also sagt er eben, das kündigt er an, dass er getötet wird und umgebracht wird und auferstehen wird. Und Petrus sagt zu ihm, nein, das soll nicht passieren. Und dann steht da, Vers 33, er aber wandte sich um und sah seine Jünger an. Ich glaube, das war für Jesus in dem Augenblick schon eine Versuchung, zu denken, muss es vielleicht doch nicht sein. Aber dann dreht er sich um vor Petrus weg und sieht die Menschen an, die ihm vertrauen, die ihm nachfolgen, die ihn lieben, die von ihm lernen, für die er das alles machen will. Er sieht sie an und dann weist er diesen Plan B von Petrus zurück. Jesus stirbt für alle Menschen. Alle möchte er einladen, dass sie zu seinen Lehrlingen werden, bei ihm in die Lehre gehen, ihm nachfolgen, dass sie seine Freunde werden, dass sie auf ihn vertrauen und dann auf diesem verbrannten Stück Erde stehen, um das Gericht zu überstehen. Alle sind eingeladen und man ist nicht automatisch dabei. Du bist kein Christ, weil du in einem christlichen Land geboren bist. Du bist auch kein Auto, wenn du in einer Garage geboren wirst. Und du bist nicht automatisch dabei, wenn das Feuer kommt. Sondern es sind die Leute dabei, die in diesem Leben auf Jesus vertrauen. Die zu Jesus sagen, du bist mein Ein und Alles und ich weiß, wie wichtig und wie dringend ich dich jetzt brauche als meinen Retter. Und es tut mir so leid, was ich falsch gemacht habe bisher. Vergib mir. Fang ein neues Leben an mit mir. Die Leute sind dabei. Das ist also der Plan. Gott liefert sich aus. Er wird getötet. Und das ist alles für uns, damit wir leben. Der Beweis dafür ist die Auferstehung. Jesus spricht ja nicht nur von seinem Leiden, sondern auch von seiner Auferstehung. Der Beweis ist die Auferstehung. Dieser verbrannte Fleck Erde blüht wieder auf. Neues Leben entsteht, das uns alle verändert. Und die Jünger kapieren das nicht. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Sie kapieren es nicht. Ihr Unverständnis und ihre Furcht sind so groß, dass sie Jesus einfach nicht verstehen. Und dann fragen sie nicht nach. Und dann kommen sie auf eine Schieflage, auf einen Irrweg. Die Jünger sind so hartnäckig in ihrem Unverständnis. Dreimal sagt Jesus etwas über sein Leiden und über seinen Tod und über seine Auferstehung. Und jedes Mal danach reden die Jünger einen riesen Wahn. Bei der ersten Leidensankündigung sagt Petrus zu Jesus, na, soll nicht passieren. Bei der zweiten Leidensankündigung, das lesen wir heute, streiten sie gleich darüber, wer der Größte ist. Bei der dritten Leidensankündigung ist das Nächste, dass Johannes und Jakobus sagen, wir wollen gerne Minister werden in deinem Reich. Jedes Mal, nachdem Jesus darüber spricht, dass er sterben wird, reden die Jünger einen Riesenwahn. Und jedes Mal lehrt Jesus seine Jünger dann. Er arbeitet weiter an ihnen. Er möchte, dass sie verstehen, wer er ist und was er will. Jesus stirbt für uns. Das ist Punkt 1. Jesus stirbt für uns. Und nach dem, was ich jetzt schon gesagt habe, wisst ihr, wie es weitergeht. Sie reden einen Wahn. Aber Jesus warnt uns als Nächstes. Jesus warnt uns vor drei höllisch gefährlichen Einstellungen. Vor drei höllisch gefährlichen Einstellungen. Die Einstellung, die sagt, ich bin der Größte, wir sind die Einzigen, Sünde ist egal. Dafür warnt Jesus uns. Also wer ist jetzt groß? Vorhin haben wir gesagt, dass wir gern selber groß sein möchten. Und wir sind wie die Jünger. Vers 33, so geht's weiter. Und sie kamen nach Kapernaum. Und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen. Er spricht davon, dass er sterben wird. Und das, was sie als Nächstes besprechen, ist so beschämend. Sie schwiegen. Denn sie hatten auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, das ist das Traditionelle, ist so wie wenn wir rausgehen auf die Kanzel, um zu lehren, hat man sich damals gesetzt, um zu lehren. Er setzte sich und rief die 12 und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Jesus sagt interessanterweise irgendwie schon, es ist okay, der Größte sein zu wollen, aber es kommt auf den Bereich drauf an. Es geht nicht um Geld, um Macht, um Gesundheit, Ansehen, Aussehen, Facebook-Freunde. Mit all diese Dinge geht es nicht, sondern der Bereich, wo es okay ist, der Größte sein zu wollen, ist dienen. Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Für Jesus sind die ganz Kleinen ungeheuer wichtig. Er sagt in Vers 36, und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte und er sprach und nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Für Jesus sind die Kleinen so wichtig. Wir kommen sicher nicht zu kurz in dieser ganzen Anordnung, die Jesus da vorstellt, kommen nicht zu kurz. Wenn wir uns um die Kleinen kümmern, dann, sagt er, dienen wir eigentlich Jesus. Und wenn wir Jesus dienen, dann dienen wir eigentlich Gott. Und da können wir einige Sachen schon sehen für uns als Gemeinde. Das erste ist, der Dienst an den Kleinen ist unheimlich wichtig. Die, die gerade oben die Kinderstunden leiten, das sind die Größten. Viele von euch denken immer, die, die vorne draußen stehen, sind die Größten. Ich weiß nicht, wo ihr das her habt. Jesus hat das nicht so gesehen. Dienst an den Kleinen ist unheimlich wichtig. Danke an alle, die das machen in unserer Gemeinde. Jesus findet das enorm wichtig. Das ist das Erste. Aber das andere ist, wen hätte denn Jesus heute genommen? Ich meine, damals in dieser Zeit haben sie Kinder verachtet. War nichts wert, aber waren unwichtig. Und deswegen nimmt Jesus so jemanden, der unwichtig ist. Wen hätte denn Jesus heute in unserer Zeit bei uns in die Mitte gestellt und umarmt? Wir haben ja jetzt überall im Land gesehen, sind wir erinnert worden an die Worte von Jesus, liebe deinen Nächsten. Für Jesus sind das die Nächsten. Für Jesus sind alle Menschen, ferne und nahe, wichtig. Österreicher und Türken. Wen übersehen wir als Gemeinde? Und seit letzter Woche weiß ich, dass es Menschen in dieser Gemeinde gibt, die sind seit Jahren in dieser Gemeinde. Und die kennen andere Menschen in dieser Gemeinde nicht, die auch seit Jahren da sind. Und ich frage mich, wie gibt es das noch? Ich meine, ich kenne eine Gemeinde in England, die haben 600 Leute und da ist das normal. Aber bei uns doch nicht. Wie gibt es das, dass wir uns so übersehen und unwichtig finden? Was Jesus da vorschreibt, das geht nicht automatisch. Sondern das geht uns gegen den Strich, uns klein zu machen und anderen zu dienen. Du willst doch bedient werden. Das ist normal. Ich auch. Es geht nicht automatisch, dass wir das umsetzen, sondern wir müssen bewusste Entscheidungen treffen. Wir müssen bewusst entscheiden, jetzt schauen wir mal hin, was sind denn da die Leute um uns herum? Welche Nöte und Bedürfnisse haben sie? Wer übersiedelt gerade? Wer braucht Hilfe? Wer braucht Essen? Bei wem müsste man helfen beim Putzen? Oder ihr seht, wenn ihr die Augen aufmacht, allein in diesem Raum gibt es genügend Gelegenheiten, sich klein zu machen und ein Diener zu werden. Müsst ihr auch nicht darauf warten, dass euch ein Ältester dazu beruft. Ich meine, das sind keine Diener, die sagen, ich würde ja dienen, wenn mich endlich mal einer fragt. Nein, ein Spitzendiener ist einer, den man nicht fragen muss, weil der sieht, was getan werden muss und tut's. Also du musst nicht darauf warten, dass dich jemand beruft zu dienen. Alle sind berufen jetzt hiermit. Ist das geschehen? Das ist die erste Einstellung, vor der Jesus so sehr warnt. Diese höllische Einstellung, ich bin der Größte. Das ist sehr gefährlich. Die nächste Einstellung ist, wir sind die Einzigen. Und da geht es um die Frage, wer gehört denn dazu? Vorhin habe ich gesagt, dass wir gern uns vergleichen und gerne uns kontrollieren wollen. Und da sind wir wie die Jünger. Es geht so weiter. Vers 38, Johannes sagte zu ihm, Lehrer, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Statt dass er sich freut, da schafft jemand etwas, das wir nicht geschafft haben. Oder ihr, anderen Jünger, während wir mit Jesus auf dem Berg waren. Statt dass er sich freut darüber, dass Gott wirkt, will er das verhindern, was dieser andere tut. Er gehört ja nicht zu uns, sagt er. Johannes hätte diesem Mann dienen sollen, er hätte ihn ermutigen sollen, er hätte ihm vielleicht Gutes und Wahres sagen können. Aber Johannes ist so selbstgefällig, und so unbrauchbar für den Dienst, dass er sogar anderen den Dienst verwehren will. Für Jesus ist wichtig, gehört er zu mir. Nicht gehört er zu uns, gehört er zu mir. Gibt er mir Ehre, Vers 39, Jesus aber sprach, wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tut und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Wir sind nicht die einzigen Christen in Wels. Sind nicht die einzigen Christen auf der Welt und wir sind nicht die einzigen Christen in Wels. Wie soll man jetzt umgehen mit Menschen, die das Evangelium auch lieben, so wie wir, aber ein bisschen anders sind als wir? Wir dürfen das nicht wegwischen, wenn Jesus, wenn Gott Lohn gibt. Dann dürfen wir das nicht wegwischen. Wir können schon ruhig erklären, warum wir Dinge anders sehen. Und es sind manchmal wichtige Dinge. Und wir können für diese Menschen beten. Wir können Gott danken, dass sie für uns sind. Aber wesentlich ist immer, gehört dieser Mensch zu Jesus? Gehört er zu Jesus? Und die Frage für uns ist natürlich, gehörst du zu Jesus? Das ist viel wichtiger, ob du zu Jesus gehörst, als ob du zu uns als Gemeinde gehörst. Man zu einer Gemeinde gehören ist wichtig. Jesus setzt es voraus. Müssen wir gar nicht drüber reden. Aber viel wichtiger ist die Frage, ob du zu Jesus gehörst. So, die zweite höllische Einstellung. Wir sind die Einzigen. Jesus warnt davor. Wer gehört dazu? Der zu Jesus gehört. Und die dritte Einstellung ist, Sünde ist egal. Und jetzt geht es darum, was macht uns und andere Leute kaputt? Jesus warnt uns da. Er warnt zuerst vor der Gefahr, die wir für andere Menschen sind. Vers 42. Und wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Das ist eine wichtige Aussage in der ganzen Debatte um Missbräuche in christlichen Organisationen. Das Problem ist immer zu wenig Jesus, wenn sowas passiert. Und die Einstellung von Jesus zu solchen Dingen ist, es wäre besser für diesen Menschen, mit einem Stein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Wir alle können aber Anlass zur Sünde sein für andere Menschen. Was soll das heißen, Anlass zur Sünde sein? Das heißt, wir können machen, dass sie die Idee kriegen, auf Gott zu pfeifen. Und wenn man auf Gott pfeift, wenn man sich wegwendet von Gott, dann wendet man sich vom Leben weg. Ich gebe euch ein Beispiel, wie das funktioniert. Gott ist treu. Gott ist treu. Und er möchte einen ewigen Bund fürs Leben mit jedem von uns eingehen. Und das tut er mit jedem von uns, den er in seine Familie adoptiert. Wenn du dich auf Jesus stellst, auf das vertraust, dass er dein Herr und dein Retter ist, dann adoptiert Gott dich in seine Familie und geht einen ewigen Bund fürs Leben mit dir ein. Und für diesen Bund gibt es einen klaren Rahmen, den Gott nicht übertritt. Und das bedeutet, für uns ist es gut, auch unsere Bünde nicht zu übertreten oder zu brechen. Deswegen sagt er zu uns, du sollst nicht Ehe brechen. Und deswegen sollen wir weder die Ehe brechen, noch so tun, als wenn wir verheiratet wären. Man lässt sich eine Hintertür offen, aber fordert trotzdem schon die größte Hingabe und Intimität, die ein Mensch geben kann, ohne gleichzeitig diese größte Sicherheit und diesen Rahmen zu geben. Und das ist eine permanente Verletzung, die man seinem Partner antut. So, das würde Gott nie tun. Gott ist gut, er ist treu. Er fordert nicht die größte Hingabe, ohne die größte Sicherheit zu gewähren. Deswegen sollen wir nicht die Ehe brechen oder so tun, als wären wir schon verheiratet, wenn wir es nicht sind. Gott ist gut, er ist treu, er ist wahr und er ist gerecht. Und so sollen wir sein, das sollen wir anderen Menschen auch vorleben. Wehe, wenn wir Christen, wenn wir junge Christen oder junge Menschen dazu bringen, anders über Gott zu denken. Wenn sie irgendwie einen Eindruck kriegen, ja, das ist eh nicht so, wie es in der Bibel steht. Weil das sieht man ja bei denen. Wehe uns, wenn wir das tun. Wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Jesus nimmt das schrecklich ernst und persönlich. wenn du jemanden Anlass gibst, auf Gott zu pfeifen? Welches Beispiel geben wir den anderen Christen? Wie schaut es bei dir aus? Ich meine, zeigst du, dass es eigentlich egal ist, was Gott will, solange man nur einen guten Job hat? Oder zeigst du, dass ein guter Job nicht das Wichtigste ist im Leben? Ich weiß nicht, vielleicht, ich bin nicht informiert über eure Situationen, gell? Aber es kann leicht sein, dass Eltern zu ihren Kindern sagen, na du, das mit dem Missionseinsatz, hey, überleg dir das nochmal, weil es wäre schon wichtig, einen guten Job. Und jetzt, was ist wirklich wichtig im Leben? Das Leben selbst. Dass man das richtige Bild von Gott hat. Zeigst du, dass man ein paar Gesetze brechen darf, wenn man ein paar andere einhaltet? Ich frage mich wirklich, welches Beispiel ich gebe und wie gefährlich ich bin. Das ist die Gefahr, die wir für andere sein können, aber es gibt auch eine Gefahr für mich selbst, für uns selbst. Die Sünde trennt vom Leben. Und Jesus sagt ab Vers 43, wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugeben, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das sind schrecklich ernste Worte. Das echte Leben, das ist da, wo Gott ist. Da ist seine Güte und seine Gnade und seine Gerechtigkeit. Und von dem allen kann uns die Sünde trennen. Davon können wir getrennt werden, wenn wir auf Gott pfeifen und uns abwenden von ihm. Es ist schrecklich. Auf ewig werden wir getrennt von dem Guten. Von Güte, Gnade und Gerechtigkeit und Schönheit. Das echte Leben ist mit Jesus. Alles andere ist Rost und Schimmelpilz. Alles andere ist Abklatsch und Lüge, Fälschung, Täuschung, ein trojanisches Pferd. Die Sünde ist immer ein Betrug. Sie sieht gut aus, aber dann reißt sie dir das Herz raus. Und wenn du damit aufhören willst, sagt Jesus da, dann tu was. Das heißt nicht, dass du dein Herz verändern kannst. Nur Jesus kann dein Herz verändern und in dir den Willen wirken, aufzuhören mit der Sünde. Aber er spricht ja da zu Menschen, bei denen er dabei ist, sie zu verändern. Jesus redet da mit Menschen, bei denen er das Herz ändert. Und diese Sachen mit Auge ausreißen und Hand abreißen sind nicht wörtlich gemeint. Obwohl es auch Christen gegeben haben, die das wörtlich verstanden haben. Und wir werden sie im Himmel wiedersehen, schätze ich. Sondern wenn das jetzt wörtlich gemeint wäre, dann würden wir ja nie fertig werden. Und irgendwann würden wir einfach sterben, weil uns die Gliedmaßen ausgehen. Das ist nicht wörtlich gemeint. Was ist dann aber gemeint mit dem Fuß abreißen? Immer wenn du in ein bestimmtes Geschäft gehst, kommst du an bestimmten Zeitschriften vorbei und dann schaust du dahin und bestimmte Gedanken fangen an in deinem Kopf herumzuschwirren. Geh nicht mehr dahin. Suche ein anderes Geschäft, wo du dein Brot einkaufen kannst oder die Milch. Reiß den Fuß aus. Geh nicht mehr dahin. Immer wenn du dich mit deiner Freundin allein triffst, landet ihr im Bett. Dann trefft euch nicht mehr allein. Immer wenn du am Abend allein vor dem Computer sitzt, landest du auf Pornoseiten. Es ist sinnlos jetzt, um Standhaftigkeit zu beten oder was? Um Willensstärke, weg mit dem Computer und sag's einem Freund, der nachfragen kann bei dir, wie es mit deiner Pornosucht steht. Wenn Jesus für dich dein Ein und Alles ist, dann kannst du auf das Zeug verzichten. Weil es ist nicht das Leben, sondern es macht das Leben kaputt. Dann hörst du auf, etwas zu tun, an einen bestimmten Ort zu gehen, etwas Bestimmtes zu sehen. Das meint Jesus. Sag nein. Es ist viel wichtiger, damit aufzuhören, als etwas zu tun, was dich von Jesus trennt. Du kennst meine Geschichte von dem Kamel und dem Beduinen. Der Beduine reitet durch die Wüste und schlägt in der Nacht sein Zelt auf und bindet draußen das Kamel an. In der Nacht wacht er auf und denkt sich, irgendwas stimmt nicht, das Kamel streckt den Kopf rein beim Zelt. Und der Beduine sagt, raus, Kamele haben im Zelt nichts verloren, raus. Und das Kamel sagt, na bitte, es ist so kalt draußen. Es ist so kalt. Nur den Kopf, das hilft mir schon. Und der Beduine sagt, lass mich in Ruhe. Okay, nur den Kopf, aber nicht weiter. Und er dreht sich um und schlaft. Und irgendwann später in der Nacht wacht er auf und denkt sich, na jetzt ist irgendwas komisch da. Er dreht sich um und er sieht, das halbe Kamel steht schon im Zelt. Und er sagt, raus, Kamele haben im Zelt nichts verloren. Und das Kamel sagt, oh, bitte, es ist so kalt da draußen. Du hast fein im Zelt. Lass mich doch rein, nur zur Hälfte. Schau, das hilft mir schon so, ich bin nur zur Hälfte herinnen. Und dann geht es doch irgendwie, oder? Bitte. Der Beduine will weiterschlafen und sagt, okay, aber nur zur Hälfte und nicht weiter. Und er dreht sich wieder um und schlaft ein und irgendwann im Laufe der Nacht wacht er wieder auf und ist ganz an die Zeltwand gedrängt. Kann kaum mehr Luft kriegen und er merkt, das ganze Kamel ist im Zelt drinnen. Und er dreht sich um und will was sagen und das Kamel sagt, raus. Und so ist die Sünde. Du brauchst eine radikale Lösung. Die Tür zumachen. Nicht naiv die Tür offen lassen. Die Sünde macht das Leben zur Hölle und dann tötet sie dich. Auf ewig. So schrecklich ist die Sünde. Und davor warnt Jesus. Davor warnt er, weil es wirklich so ist. Ist es gut, dass er uns davor warnt? Gott sei Dank einer, der uns davor warnt. Wie schrecklich. Falsch diese Einstellungen sind. Ich bin der Größte, wir sind die Einzigen, Sünde ist egal. Höllisch falsch. Aber Jesus ist nicht nur bereit für uns zu sterben, er warnt uns nicht nur, sondern er bewahrt uns auch. Jesus bewahrt uns. Jesus kann retten vor dem Ganzen, das uns zerstört, mit dem wir andere zerstören. Jesus kann dich retten. Dieser verbrannte Fleck Erde, der blüht wieder auf und wir leben mit Jesus. Jesus gibt uns Erfüllung und Bedeutung. Man denkt es dann, wir dienen ihm und dem Vater. Mehr Bedeutung gibt es nicht im Universum. Und er verspricht sogar eine Belohnung für die allerwinzigsten Taten. Er gibt Erfüllung und Bedeutung. Und er kann uns auch bewahren und reinmachen. Ich glaube, so verstehe ich irgendwie die Verse 49 und 50. Da steht, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Jeder wird Feuer erleben. Da ist ein Zusammenhang da in dieser Stelle mit dem alttestamentlichen Opfer, wo das auch immer gesalzen wurde, um es zu reinigen. Gott kann was tun in deinem Leben. Es muss nicht so bleiben. Es ist nicht notwendigerweise so, dass dein Leben auf den Untergang zugeht. Bloß weil du mit der Sünde spielst. Es muss nicht so sein. Jesus kann eingreifen. Lass Jesus ran, bevor du salzloses Salz wirst. Lampen ohne Licht, ein Fahrrad ohne Räder. Jesus ist stark. Er kann dein Herz verändern. Und er kann dabei helfen, dass auch deine Hand und dein Fuß und dein Auge das mitkriegen. Bei den Jüngern zum Beispiel hat er es getan. Diese Evangelien, die wir da lesen, sind ja von den Jüngern geschrieben. Wie ehrlich sie ihre Fehler zugeben. Die müssen nicht mehr groß tun. Die kennen nur mehr einen, den sie groß machen wollen. Das ist Jesus. Und Johannes, dieser beinharte Typ da in diesen Worten, die wir von ihm gelesen haben, der wird der Apostel der Liebe. Das war seine große Botschaft. Nur mehr Liebe. Jesus hat ihn verändert. Jesus kann jeden Menschen verändern. Jesus kann auch uns verändern. Was wollt ihr, dass heute rüberkommt? Es gibt diesen Witz, wo die Familie krank ist, bis auf einen kleinen Seppel, und den schicken sie in Gottesdienst. Und dann kommt er nach dem Gottesdienst wieder zurück und sie fragen ihn, die Eltern fragen ihn: Und Seppel, von was hat er heute geredet? Und der Seppel denkt nach und sagt: Es ist um Sünde gegangen. Ah, und Seppel, was hat er über Sünde gesagt? Er denkt nach: Er war dagegen. Wenn das heute hängen bleibt bei euch, dann ist das eine Katastrophe. Es soll hängen bleiben bei euch, dass Jesus groß ist und herrlich und wichtiger als alle Fälschungen und Täuschungen und aller Betrug und aller kurzfristiger oberflächliches Vergnügen und alle diese Dinge, die uns das Herz rausreißen. Jesus ist wichtiger. Jesus stirbt für uns. Alles dreht sich um ihn. Er ist der, der allen dient, weil er für alle stirbt. Er ist der, um den sich alles dreht. Er ist zentral, er ist wichtig, er ist schön, Jesus. Der, der seine Kleinen über alles liebt, Jesus. Lass dich von ihm verändern. Er bricht dieses beschämte Schweigen auf dem Weg und fragt: Was ist mit dir? Über was hast du geredet? Was hast du erlebt? Er nimmt dich auf. Er dient dir, er liebt dich. Er bietet Vergebung an. Und er gibt neues Leben. Beten wir miteinander. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen. Wir haben ihn darum gebeten am Anfang der Predigt. Ich möchte, dass wir uns kurz Zeit nehmen, still, ohne laute Worte zu sagen, dass jeder und jede darauf antworten kann. Und ich werde mit deinem Gebet abschließen. O Herr Jesus, wir haben in den gähnenden Abgrund der Hölle geschaut. Und es ist so schrecklich, was Menschen erwartet, die sich von dir nicht retten lassen. Ja, und wir sehen die Dinge in unserem Leben, mit denen wir schon so lange kämpfen oder so oberflächlich herumspielen. Herr, bewahre uns davor. Herr, ich bitte für jede und für jeden von uns, der gern frei werden möchte, dass du jetzt eingreifst. Herr, ich bitte, dass diese Personen sicher Hilfe suchen, weil sie sich nicht mehr selber helfen können. Herr, nur du kannst retten. Und darum bitten wir dich. Bitte ja für alle, die da sind und dir noch nicht mit ganzem Herzen nachfolgen, die sich nicht auf den verbrannten Flecken Erde gestellt haben, dass du ihnen dabei hilfst, diesen Schritt zu tun, dir zu vertrauen, ihr Leben dir anzuvertrauen, deiner Leitung und Führung und Herrschaft zu unterstellen. Herr, wir wollen so gern das Leben erfahren, das echte Leben. Herr, wir haben so satt, uns ablenken zu lassen von Schimmel und Rost und trojanischen Pferden. So mach du uns frei. Danke, dass du für uns stirbst. Danke, dass du uns warnst Und danke, dass du retten kannst und uns bewahrst. Wir loben dich über alles, Herr Jesus. Sind so glücklich und dankbar, dass wir so eine große Hoffnung haben. Amen.